heute Morgen, Gott will dein Bestes. Und die beste Bibelstelle, die ich finde, ist Römer 8, 28. Denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Geschwister, die Berufenen, die gehen auf einer geebneten Straße, denen begegnet der Herr, denen helfen die Engel, der Heilige Geist steht ihnen zur Seite, denen, die Gott lieben. Deshalb, die Gott nicht lieben, denen geht's miserabel, denen geht's schrecklich. Die haben nur Nöte, nur Probleme, nur Trouble. So, Gott will dein Bestes und Gott weiß, was für dich das Allerbeste ist. Ich lade dich ganz schnell zu den nächsten Gottesdiensten ein. Mittwoch, 16 Uhr, Freitag, 19 Uhr, Samstag, 19 Uhr und Sonntag, 10 Uhr, den 14. Gott gibt dir die Fülle. Das ist die Fortsetzung von dem, was ich heute anschneide. Weißt du, ich predige so, eigentlich ich bereite meine Themen so vor, ich bete und sage, Herr, was ist dran? Und dann wird erfüllt Gott meine Seele und dann einfach, dann schreibe ich die Punkte, Fülle, Gnade, Reichtum, Herrlichkeit und dann suche ich die passenden Worte, die ich noch nicht gehabt habe. Also die Überschriften und so, schenkt Gott Gnade. Also das Beste ist heute und nächsten Sonntag ist die Fülle. Und dann übernächsten Sonntag werden Zeichen und Wunder sein, die Jesus beweisen, die Spur des Herrn. Wir merken plötzlich, der Herr ist mit uns. Der Herr segnet uns. Und wenn der Herr das Haus nicht baut, bauen alle umsonst. Wenn der Herr die Stadt nicht bewacht, wacht der Wächter umsonst. Wenn der Herr uns nicht heilt, dann können alle Ärzte auf einen Haufen sein, die kriegen doch nichts hin. Aber Lob und Dank, der Herr ist da. Das ist unser Boss, unser Chef. Gott will dein Bestes. Vieles hat in unserem Leben einen tieferen Grund, warum manches so ist und manches so ist, warum wir manches nicht verstehen. Denen, die Gott lieben, weißt du, was das heißt? Da gibt es zuerst mal viel Misserfolg, viel Missgeschick, viel Schwierigkeiten. Gestern habe ich gesagt, es geht zuerst mal runter, bevor es aufwärts geht. Gott grabt so weit, bis er ans Fundament kommt, an den Felsen kommt. Und dann baut er erst sein Haus und seine Gemeinde und seine Sache. So, vieles verstehen wir in unserem Leben nicht, weil es einen tieferen Grund hat. Denn Gott gibt über Bitten und Verstehen. Gott handelt über Bitten und Verstehen. Denen, die Gott lieben. Die Frage ist, liebe ich den Herrn? Liebe ich ihn wirklich von ganzem Herzen, ganzer Seele und aus allen Gemütskräften und alles, was in mir ist, liebe ich den Herrn? Ich liebe vielleicht meinen Nächsten, ich liebe vielleicht mich selbst, aber liebe ich den Herrn? So, lass uns drüber nachdenken. Gott handelt immer bei uns, antwortet unsere Gebete und manchmal aber nicht so, wie wir es denken. Er verwirklicht sich in unserem Leben, aber auf einer ganz anderen Art und Weise. Er hat andere pädagogische Mittel und Methoden. Er hat andere Möglichkeiten, wie er uns begegnet. Vieles werden wir erst hernach erfahren, warum das so und so passiert ist, warum ich das und jenes nicht erklären kann. Später werde ich, wenn ich am Ende der Reise bin, am Ziel angekommen bin, dann werde ich zurückschauen und sagen, Herr, du hast wunderbar gemacht. So gut hätte ich es nicht gemacht. Hätte es dich gar nicht geschafft. Wäre ich gar nicht drauf gekommen auf diese Idee. Erst wenn wir am Ziel sind, werden wir verstehen, dass alles zum Besten gedient hat. Auch das, was mir so wehgetan hat, was mir so geschmerzt hat, was mich so verletzt hat, was mich so runtergehauen hat. Auch das, Lob und Dank. Was gerade jetzt passiert, das dient alles nur zu deiner Zubereitung. Denen, die Gott lieben, werden alle Dinge nicht nur gut sein, nicht nur annehmbar sein, akzeptabel. Nein, sie werden zum Besten dienen. Du bist hier in dieser Welt zurzeit zur Zurüstung. Psalm 103, Vers 14, da heißt es einmal vom Herrn, wie er uns sieht, wie er uns beobachtet und wie er uns kennt. Denn er weiß, was für ein Gebilde wir sind. Du bist kein Mensch, du bist ein Gebilde. Mit Herz und Nieren, mit Augen und Ohren. Ein Gebilde. Der Herr weiß, was für ein Gebilde wir sind, für ein Gemächt. Der wir sind, was wir eine Schöpfung wir sind. Und er denkt daran, dass wir Staub sind. Das ist der Mensch, dass er, an das er denkt. Du siehst, was für ein Gebilde ich bin. Und jetzt fängt der Herr mich zu bilden, zu formen. Ich bin nur ein Klumpen Ton in seinen Händen. Nur so ein Felsbrocken, der jetzt bearbeitet wird, behämmert. Und wir regen uns manchmal auf und sagen, Herr, du hämmerst zu stark, zu fest an meinem Leben. Was soll das alles? Denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten. Er weiß, was er uns zutrauen kann, was er uns zumuten kann, was er uns antun kann, was er uns erlauben darf und was er uns verbieten muss. Der Herr weiß alle Dinge. Ob du das verstehst oder nicht, ist jetzt egal. Hier auf Kapitel 4, Vers 16. Da stand ein Gebilde vor meinen Augen, doch ich erkannte seine Gestalt nicht. Es war eine Stille und ich hörte eine Stimme. Das ist Gott. Er steht vor dir. Du denkst, was ist denn? Da ist irgendwas Komisches, ist in meinem Zimmer, in meiner Stube, in meinem Auto oder auf meinem Fahrrad. Irgendetwas ist, was mich bedrängt und bedrückt. Es ist eine Stille, eine Ruhe, ein Friede. Und ich hörte eine Stimme. Vielleicht, weißt du, wenn Gott spricht nicht Deutsch. Gott spricht nicht Hebräisch, Gott spricht nicht Lateinisch. Er spricht irgendeine Sprache, die du nicht verstehst. Er spricht die Sprache des Herzens. Das ist, wie Gott spricht. Er spricht nicht, dass du jetzt fühlst und sagst, jetzt fühle ich Gänsehaut. Nein, Gott spricht in einer Stille, dass du gar nichts fühlst und weißt, es ist doch der Herr gewesen, seine Hand. Wir erkennen Gott nicht sofort. Zuerst sehen wir nur so die Schatten oder wie Moses, er wollte den Herrn sehen. Und was hat er vom Herrn gesehen? Nur sein Hintern. Weil als Gott vorbeiging, so diesen Schweif, diesen Kometenschweif, das sah er. Er sah Gott von hinten. Und wir erleben erst Gott von Ferne. So ein Dunst, so ein Nebel, das war der Herr. Wir haben keine Erklärung für Gott, weil er ist unfassbar. Alle Himmel können dich nicht fassen. Ich bin überzeugt, dass sie nicht mal die kleineren Engel, die fassen Gott nicht einmal. Ich weiß nicht, ob die großen Engel, Erzengel Gott verstehen, aber Gott ist unerklärlich. Aber er kennt dich und mich durch und durch. Er weiß, was für ein Gebilde wir sind, wie wir gebildet sind, wie wir gebaut sind. Manche sind ganz nah am Wasser gebaut. Und die anderen sind hart wie Granit. Gott weiß. Er weiß viel zu viel von uns. Das ist das Schlimme dabei. Er kennt uns durch und durch. Er weiß, wie viel er uns auflegen kann, was er uns anvertrauen kann, wie viel er uns wegnehmen muss, wie viel er uns geben muss und kann. Er weiß, was er uns auferlegen kann, wie belastbar wir sind. So, er weiß, wie er uns bepacken und beladen kann und nicht kann. Er weiß alle Dinge. Deshalb, wir wundern uns manchmal, warum gibst du mir nicht? Gott weiß, warum er dir dies und jenes nicht gibt. Er weiß, du würdest sofort zusammenbrechen und zusammenklappen. Das ist viel zu schwer jetzt. Aber in 10 Jahren kriegst du es. Weißt du, er weiß, wo wir am besten und sichersten sind und bewahrt werden und wo wir am sichersten aufgehoben werden. Er weiß, wo wir am meisten lernen können. Wir haben gestern auch hier gesprochen, wie Gott einen führt, göttliche Impulse. Weißt, Gott weiß, bei welchem Lehrherr du in die Schule gehen kannst. Denk nur an Jakob. Jakob ist so ein Schwindler, Betrüger, Ganove, clever, berechenbar. Und jetzt kriegt er einen Lehrer, seinen Onkel Laban. Der ist noch schlimmer wie der Jakob. Der ist mit allen Wassern gewaschen. Und du siehst jetzt schleifen sie sich und jetzt polieren sie sich gegenseitig 21 Jahre lang. Da wird er betrogen um seine Frauen, betrogen um seine Schafe. Gott weiß, wo du die beste Ausbildung, Qualifikation und Entwicklung bekommen kannst. Wunder dich nicht, dass Gott dich gerade zu diesen Leuten schickt. Dass Gott vielleicht dich zu uns geschickt hat. Denn nur bei uns kannst du das lernen, was du lernen solltest. Nächstes Mal schickt er dich woanders. Oder andere schickt er woanders. Er weiß, bei welchem Zuchtmeister und Ausbilder du das Optimalste bekommst für dein Leben, wo wir am besten lernen, wo wir am besten verstehen, wer uns das am besten erklären kann. Gott hat gute Gedanken mit uns. Er hat nicht Gedanken des Leides. Wir denken manchmal, also Gott piesackt mich. Manchmal denke ich auch, habe ich auch von meinem Leben gedacht, Mensch, was er mich quält. Oder wenn ich so manche Geschwister angucke, die müssen ständig beim Onkel Doktor sein und kommen von dem gar nicht mehr weg. Und man fragt sich, warum das alles? Wieso das alles? Weißt du, der Herr wählt uns die Lehrherren aus und die Meister. Er weiß, welche Lehrmethode wir am besten verstehen. Weißt du, manche gehorchen Gott aufs Wort. Die musst du nicht pätscheln oder so ein bisschen versohlen. Die gehorchen dem Vater sofort. Aber manche, die sind so störrisch, die sind mittendrin im Trotzalter. Nein, nein, nein. Verstehst du? Dann wundern wir uns, warum der Herr den einen und den anderen straft und züchtigt. So, Gott weiß, wo wir das Gelernte am besten anwenden können. Er weiß, deshalb schickt er uns in diese Gruppe, zu diesen Menschen. Er weiß, wen er uns an unsere Seite stellen kann, wer uns eine Stütze ist und wer uns eine Belastung ist. Gott kennt die Situation unseres Lebens. Denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten. Hadere nicht mit Gott, rebelliere nicht mit Gott, schimpf nicht auf Gott. Gott macht keinen Fehler. Auch manchmal, wenn es aussieht, dass Gott einen Fehler gemacht hat. Du sagst ja, warum hat der liebe Gott den Teufel geschaffen? Das hätte er so einfach gehabt, dann hätten wir Frieden endlich in dieser Welt. Nein, Gott hat den Teufel geschaffen als dein Zuchtmeister. Damit der immer wieder Dienst nach Vorschrift macht. Weißt du, der dient Gott, der muss Gott dienen. Der kann nichts anderes als nur das tun, was der Herr will. Aber er macht immer Dienst nach Vorschrift. Und noch eins drauf. Er macht ganz genau, dass er es zum Herrn sagt, ich habe alles getan, wie du gesagt hast, und noch was dazu gegeben. Gott will dein Überleben, dein Bestes. Du fragst dich ständig, wo bin ich nur hingeraten? Was ist mit mir passiert? Was ist mit mir los? Warum komme ich von den Leuten nicht weg? Warum komme ich von der Situation nicht weg? Warum komme ich aus dieser Patsche nicht raus? Was soll das alles? Überall kriselt es, überall spannt es bei mir. Ich spreche nicht von mir, ich spreche allgemein, verstehst du? Bei mir kriselt es auch. Ich bin auch ein Mensch. Ich gehe durch das gleiche Fahrwasser, durch die gleiche Steppe. Ich gehe durch die gleiche Situation. Ich bin auch auf dem Weg ins gelobte Land. Aber ich spreche es allgemein, was wir als Kinder Gottes ausmachen. Nicht, dass jetzt jemand kommt und sagt, Bruder Matthäus, was hast du für Schwierigkeiten? Ich habe meinen Heiland und ich weiß, wohin ich mit meinen Schwierigkeiten hingehen kann. Wo ich mein Herz ihm ausschütten kann. Verstehst du? Ich weiß, und ich muss diesen Weg gehen. Da wird mir nichts erspart. Aber du fragst dich. So, die ganze Welt ist voller Spannungen. Alles steckt in irgendeine Krise. Irgendjemand, frag doch irgendjemand, frag hier von den Brüdern und Schwestern, frag jetzt auf der Straße, habt ihr keine Probleme, habt ihr keine Krisen? Die werden sagen, bis oben. Bin gefüllt nur mit Katastrophen und Problemchen. Familienprobleme, Arbeitsprobleme, gesellschaftliche Probleme. Du glaubst, deine Krisen können dich killen. Und die bringen dich um. Du wirst wie ein Hiob von allen Seiten bedrängt. Verstehst du, es reicht schon, wenn du ein Problem hast und es ausbaden musst. Aber ständig neue Probleme. Da ist ja gerade mit dem einen fertig, dass die Rinder geklaut sind, da brennt das Haus ab. Da ist das Haus abgebrannt, dann kommt wieder was anderes, die Kinder sind gestorben. Verstehst du? Und so wirst du nicht fertig mit den Problemchen. Und du fragst dich im Stillen, was habe ich verbrochen? Und das ist eine Sache, was der Teufel dir ins Ohr flößt. Weißt du, mit dir stimmt was nicht. 37 Kapitel des Hiobsbuchs müssten nicht geschrieben werden, wenn du nicht auf den Teufel gehört hättest. Und der sagt, ja, und dann fragst du dich selbst, was habe ich verbrochen? Wo war ich Gott ungehorsam? Welche Strafe muss ich jetzt abarbeiten und nachsitzen und meine Hausaufgaben machen? Das ist es, wie der Teufel uns da Problem für uns, Minderwertigkeitskomplexe einsuggeriert. Und dabei war Hiob der frommste Mensch in der ganzen Welt damals. Verstehst du, der hat nicht gegen Gott rebelliert. Er war Gott des fürchtig, der vollkommenste, rechtschaffenste und gottesfürchtigste Mensch auf Erden. Aber Satan hat Hiob verdächtig, mit dem stimmt was nicht. Ihm unterstellt, seine ganze Frömmigkeit ist ja nur berechnend. Der macht es nur, weil dabei was rausspringt. Er tut es nur, weil er will, dass es ihm gut geht, dass seiner Familie gut geht, seinen Kindern gut geht, seinen Rindern gut geht, seinem Gut gut geht, seinem Geld gut geht. Satan unterstellt Hiob, weißt du, er ist ein frommer Spekulant. Der berechnet alles. Der macht alles berechnet. So du mir, so ich dir. Was ich sehe, das werde ich ernten. Aber weißt du, dieses Gesetz, du kannst noch so viel Gutes reden und Gott loben und preisen und trotzdem kommt es prügeldick. In aller Liebe, ich will dir die Wahrheit sagen. Du kannst ein Heiliger sein, dich fast zu Tode fasten und zu Tode beten und hast trotzdem Schwierigkeiten, weil der Teufel dich verdächtigt. Der Teufel hat auf Hiob abgesehen. Jetzt weißt du auch, wer auf dich abgesehen hat. Ist nicht der oder jener oder dieser. Der Teufel hat auf dich abgesehen. Und deshalb, gerade mit dem, was dir zu schaffen macht, mit dem kitzelt er dich. Weißt du, du bist im Fokus, im Visier Satans. Nicht, dass irgendein Mensch dir nichts gönnt. Du sollst haben, was du dir wünschst. Aber der Teufel ist der, der dir alles missgönnt. Warum du so oft in Not bist und so schwer hast und dich abkämpfst und abrackerst. Er will dich zerstören und zu Fall bringen, dir deine Freude am Herrn nehmen, dass du nicht mehr betest und nicht mehr glaubst und nicht mehr in die Versammlung gehst und nicht mehr Gottes Wort ernst nimmst. Er will, dass deine Beziehungen zerstört werden, dass du Streit und Zank hast in deiner Umgebung. Ich frage mich, was muss das Herz eines Hiobs aushalten? Was muss das Herz eines Kindes Gottes aushalten, der ernst mit seinem Heiland meint? Es war ein Wunder, dass du noch lebst, dass es dich noch gibt, dass du noch existierst. Weißt du, nach so vielen Schicksalsschlägen wie der Hiob, und ich nehme mal den Hiob, guck mal, David hat auch nicht besser gehabt. Wie viele Probleme hatte David gehabt? Ein Mann nach dem Herzen Gottes, aber der hat nur Schwierigkeiten gehabt, nur Schwierigkeiten. Jesus, was hat Jesus gehabt? Wie viel Verachtung, Spott und Hohn und Erniedrigung. Überall stößt du an deine Grenzen, stößt auf Widerstand und Widerspruch. Denen, die Gott lieben müssen, alle Dinge werden alle Dinge zum Besten dienen. Verstehst du, was ich sage? Gott hat einen Plan mit dir und mit uns allen. Er will unsere Vollendung, er will unsere Ausreifung, er will den Idealzustand in unserem Leben erreichen, dass wir still sind, freundlich, sanftmütig, demütig, barmherzig, gnädig und gütig. Dass wir die Wesenszüge und die Charakterzüge Gottes an unserem Leben repräsentieren. Gott will das in uns begonnene Werk vollenden. Nicht nur, dass du jetzt glücklich bist, nein. Zuerst wirst du schön unglücklich, bevor du richtig glücklich wirst. Genau umgekehrt. Zuerst mal geht's runter. Ich werde einige Geschichten dir zeigen heute anhand der Bibel. Und er will, dass du vollendet wirst. Weißt du, Gott gibt dir etwas. Gott gibt dir ein Pferd. Ein Gaul. Verstehst du? Und jetzt musst du lernen, mit diesem Gaul umzugehen. Im Auto ist einfach, die Schlüssel um, setzt sich an Lenkrad und lenkst, gibst Gas und bremst. Und das Auto gehorcht dir, so wie du pfeifst. Aber so ein Gaul, das ist ein Dickkopf. Verstehst? Das musst du schön zähmen, dressieren und beherrschen lernen. Er geht seinen Weg, aber du musst fest die Zügel in die Hand nehmen. Und genauso deine Leben. Das ist eine Gabe Gottes, ein Geschenk Gottes. Denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Jetzt musst du mit diesem Gaul, Batutis oder wie du auch immer heißen magst, jetzt musst du selber umgehen lernen. Wie gehe ich damit um? Gott gab uns das Rohmaterial. Ich muss es bearbeiten. Gott gab diesen Steinblock. Und jetzt musst du behauen und ein Bild draus machen. Das Material ist sehr gut. Aber jetzt musst du was sehr Gutes draus machen. Denen, die Gott lieben, werden alle Dinge dienen. Durch wen? Durch dich und mich. Durch uns selber. Und zwar zum Besten. Er hat dir die Kraft gegeben. Jetzt musst du lernen, mit der Kraft umzugehen. Geschwister, ich muss euch sagen, die meisten Leute können mit der Kraft Gottes nicht umgehen. Als ich mein erstes, das war ein Moped, ein Kreidler war das so, Floretta und was weiß ich, wie schön das da war, mit 7,5 PS, so glaube ich, dass so viel war es. Und ich kriege diesen Moped, da wurde diesen kleinen Kraftrad und fahre aus der Werkstatt raus, fahre bergab runter, das lief alles noch gut. Und dann, wie der Zufall es will, da kam die Eisenbahn und da war die Schranke zu und da steht ein Volkswagen. So, und der parkt dort oder muss anhalten, weil wir können ja nicht durch die Schranke ist zu. Und als ich dann wegfahre, lasse ich zu schnell die Kupplung los. Und weißt du, was dann passiert? Mein Gaul geht hoch. Und ich fahre auf dem Volkswagen. Da stehst du drauf. Meine Vorderräder sitzen auf dem Volkswagen. Das war mein erster Unfall. 3-4 Kilometer nur gefahren. Weil ich nicht gelernt habe, nicht gekonnt habe, die Kupplung richtig loszulassen. Und viele Gotteskinder haben nicht gelernt, die Kupplung loszulassen. Da geht alles hoch. Verstehst du? Die Herrlichkeit des Herrn, ja. Die paar PS, verstehst du, die bringen mich da auf Trab. Aber die machen auch Schaden. Und dann diskutieren wir, muss die Polizei noch kommen. Dann sagt sie, können sie nicht fahren. Ich will dir nur sagen, du musst lernen, richtig loszulassen, richtig anfahren. Sensibel werden für die Kraft Gottes. Die Kraft Gottes richtig einsetzen, richtig gebrauchen und bändigen. So ein Gaul musst du bändigen. Gott hat dir Gaben gegeben, Funde anvertraut. Und jetzt musst du damit wuchern. Gott gibt dir das Beste und sagt, mach was draus. Er hat dir seinen Geist gegeben und jetzt wandle im Geist. Wie wandelt man im Geist? Nicht als Gespenst oder Nachtwandler. Weißt du, wo bin ich jetzt? Ich bin in der Gnade Gottes, in der Herrlichkeit Gottes. Nein, du musst mit beiden Beinen auf dieser Welt stehen und wissen, wie gebrauche ich die Kraft des Heiligen Geistes, die Gaben des Heiligen Geistes. Augen aufmachen. Jesus sagt, wachet und betet. So, wie führe ich ein geistliches Leben? Gott will, das, was er bei dir angefangen hat, dass du weitermachst. Dass du dein Gaul zähmst und ein guter Reiter wirst. Und sogar ein tapferer Reiter wirst. Und weißt, wie man damit umgeht. Alexander der Große, sein Vater hat von einem anderen Staatsmann ein Pferd geschickt. Mit dem Pferd konnte der Philippus nicht umgehen. Und dann sagte Alexander, wenn du diesen Pferd haben möchtest, kannst du haben, diesen Gaul. Und dass keiner seiner Dresseure konnte das Pferd zähmen. Und Alexander sagt, ich nehme, das ist mein Pferd. Dieses unzähmbare Pferd ist mein Pferd. Alexander der Große ist nicht von ungefähr Alexander der Große geworden. Weißt du, der hat sich selbst gezähmt, sich selbst unter Kontrolle genommen und er nimmt das Pferd, nimmt an die Zügel, streckt er gegen die Sonne und das Pferd gehorcht ihm und lernt ihm zu gehorchen. Und von dem Moment gehorcht er der Gaul, weil er gezähmt hat. Dieser Gaul hat die Sonne gesehen, wurde geblendet, wusste nicht mehr, wo er ist. Und dann, als er wieder die Augen aufmacht, sieht er Alexander. Das war sein Herr. Und damit ist er geritten, all die Schlachten, bis nach Indien. Du musst deinen Gaul zähmen. Dein Gaul muss Jesus sehen, die Sonne und dann dich. Deine persönliche, dein Ich, dein Ego. So, und dann wirst du ein guter, tapferer Reiter und Meister deines Fachs. Weißt du, viele sind nur Lehrlinge. Sie sind bestenfalls Gesellen, aber Gott will, dass du Meister wirst deines Fachs. Dass du die Sache beherrschst. Siehe zu, sagt die Bibel, dass du das begonnene Werk vollendest. Dass du dein Pferd zähmst. Dass du alles im Griff hast. Du sollst dein eigener Dompteur sein. Weißt du, was das heißt? Dich im Griff haben. Gott will, dass alle Dinge zum Besten dienen. Und zwar durch dich selbst. Dass du der Herr deines Geistes bist, der Herr deiner Persönlichkeit bist, der Herr deiner Gefühle bist, der Herr deiner Launen bist, der Herr, ja, in jeder Lage deines Lebens. Weißt du, gerade die schlechten Launen sind es, was uns stören und kaputt machen. Oh, heute ist so ein furchtbares Wetter, heute so heiß. Du sollst dein altes, wildes Ich das 11. Gebot geben. Weißt du, das 11. Gebot, das ist, du tust, was ich dir sage. Und du lässt dich nicht von schlechten Launen beherrschen. Dein Ego, deine Launen müssen gedrillt werden. Du musst es lernen zuerst einmal. Das stinkt furchtbar, aber hier halte ich aus, in diesem Gestank. Verstehst? Ich muss lernen, mit komplizierten, ekligen, negativen, pessimistischen und was weiß ich welchen Dingen zurechtkommen. Und am Schluss merkst du es gar nicht, dass es stinkt. Merkst du es gar nicht, dass es so schlecht ist. Weißt du? Aber bis du dich gewöhnst, und in dem Moment, wo du dich gewöhnst, kriegst du alles in den Griff. Nach dem Wort Gottes sollten wir alles ausrichten und abrichten. Paulus sagt, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Jesus Christus. Denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten. Weißt du, du kannst durch Gestank und durch einen wunderbaren Duft durch diese Welt gehen. Das macht dir gar nichts mehr aus, ob das duftet oder stinkt. Nach dem Wort Gottes abrichten. Du musst lernen, hier dieses kleine Ding beschneiden, die Zunge zu beschneiden, dass du die in Zaum hältst, dass du deine Zunge kontrollierst, dass du deine Nerven kontrollierst. Geschwister, es reicht nicht nur, dass ich in der Gnade Gottes bin, sondern ich muss lernen, meine Nerven zu kontrollieren. Mir geht manchmal der Gaul durch. Dir nicht? Du musst Stopp sagen und dann bleibt der Gaul stehen. So, die Nerven kontrollieren, dass du dich nicht mehr ärgerst über dies und jenem, dass du sagst, ach komm, das sind Kindereien, kickerles Zeug, ich ärgere mich nicht darum. So, dass du nicht so viel ernst nimmst, dass du nicht mehr alles dramatisierst, diese Welt ist schrecklich und es wird noch schrecklicher werden, das darf ich dir sagen, aber du darfst es nicht dramatisieren, die Welt geht den Bach runter, was willst du noch da groß machen? Du sollst dich nur dem Herrn gehorchen und sagen, ich vertraue Gott und der Herr, der mich hier reingebracht hat, der wird mich auch rausbringen. Das ist der Herr. Weißt du, viele Kinder Gottes, die fangen die wilden Pferde. Oh, die Freunde, jetzt habe ich schon so viele wilde Pferde gefangen. Irgendwo aus der Steppe. Aber diese wilden Pferde wollen gezähmt werden jetzt. Und hast du mit einem Gaul genug zu tun. Da brauchst du nicht 5 Pferde. Gott will, dass das von ihm angefangene Werk bei uns vollendet wird, die neue Schöpfung Wirklichkeit wird, dass wir die Erlösung ausleben, erlöst aussehen, erlöst uns benehmen. Gott will, dass wir den Lauf vollenden, dass wir den Glauben halten. Denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten. damit du noch schneller läufst. Das legst ab, das legst ab, das legst ab. Am Schluss nur noch in der Turnhose. Weißt du, Gott will, dass du deine Berufung festmachst, dass du ans Ziel ankommst, dass du das hältst, was er dir gegeben hat, diese Kleinigkeiten, und dass du die Ernte einbringst, und dein Leben ist auf eine Ernte angelegt. Du sollst ernten, was du nicht gesät hast, und du sollst das Land einnehmen, das Gott dir versprochen hat. Gott will, dass wir die Krisen überleben, unsere Feinde überwinden und dass wir Originale Gottes werden. Jeder Einzelne, der mit der Gnade Gottes lebt und wandelt, wird ein Original. Und wir sind mittendrin auf dem Weg dorthin. Jesus sagt, ich sende euch wie Schafe unter die Wölfe. Kommt durch. Ich muss vorstellen, diese Wölfe, diese Schäferhunde, lassen wir mal lieber Schäferhunde sein, aber die sind schon gefährlich genug. Die krapschen, die fallen über einen her. Und der Herr sagt, ich schicke euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Kommt durch. Komm durch das Leben durch, durch dieses ganze Rudel von Wölfe. Verstehst? Die fletschen mit den Zähnen und du hörst schon das Gefletsche, wie die dich fressen. Und der Herr sagt, gehe durch. Und weißt du, was du musst? Du musst kühn und tapfer sein. Und Gott hat uns den Geist der Besonnenheit, der Kühnheit und der Überlegenheit gegeben. Wir müssen unser Gehirn einschalten. Und durch die Gnade Gottes, er sagt, sei klug und ohne falsch. Der Feind macht, was er kann. Er unternimmt, was er kann. Er lässt nichts unversucht. Ihm ist alles recht. Er will dich nur zu Fall bringen und dich fix und fertig machen. Der Feind will dich nur verwirren. Aber so ein Schaf, plötzlich fühlst du dich als ein Löwe. Verstehst du? Du solltest ein anderes Gefühl bekommen. Nicht das Gefühl der Minderwertigkeit, sondern das Gefühl der Überlegenheit denen, die Gott lieben. Gott schickt uns in den Feuerofen, sei unbrennbar. Gott schickt uns in die Löwengrube, lass dich nicht fressen. So, der Feind will dich nur verwirren, verunsichern und durcheinander bringen. Er greift dich nur so lange an, solange du Angst hast. Und so ein Tier weiß, wenn du Angst hast und keine Angst hast. Die Raubtiere wissen, der hat Angst, der zittert ja schon. Sein Herz, seine Knie schlottern. Weißt du, solange du im Blickfeld des Feindes bist, solange er spürt, hier ist Angst, hier ist eine andere Schwingung, Panik, Unruhe, Nervosität. Da ist nicht, wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt. Nein, da ist Panik. Und der Feind sieht, dass du in so einer Verfassung bist. Deshalb, Geschwister, die Anbetung Gottes ist der Schlüssel, um nicht in Panik zu geraten. Richte den Blick nur auf Jesus, schau auf in sein Antlitz so schön und die Dinge der Welt werden blass und klein. Das ist das Geheimnis. Und wenn du auf Jesus siehst, siehst du den Löwen nicht mehr, siehst du die Wölfe nicht mehr, siehst du nicht mehr die Schakale und die Schelme und wie sie alle auch heißen mögen. Der Feind greift dich nur so lange an, solange du ihn ernst nimmst. Und der Herr Jesus sagt, oder die Bibel lehrt uns, widersteht dem Teufel, widersprecht ihm, nimmt ihn ernst, diskutiert nicht mit ihm. Das ist, was die Bibel uns lehrt. Wir sollen stur sein dem Teufel gegenüber. Der Teufel will dich nur tyrannisieren. Mach das, mach das, mach das, geh dorthin und probier mal mit diesem. Solange Satan weiß und merkt, du bist noch nicht angekommen, du hast noch nicht den Frieden, du bist immer noch auf der Suche. Weißt du, er riecht sogar deinen Speichel. Du hast Appetit, dein Magen knurrt. Weißt du, du hast noch nicht alles, was du suchst. Und der Teufel kommt immer zu dir durch die Tür der Bequemlichkeit. Ich weiß ein Rezept. Ich weiß, wie man das macht. Das kommt immer durch die Tür der Bequemlichkeit. Lukas 22, Vers 31 und 32. Da ist die Geschichte von Petrus. Simon, 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 Satan begehrt deine. Weißt du, dass der Teufel dich begehrt? Dass der Teufel Appetit auf dich hat? Dass er dich mag? Du bist ihm attraktiv, du gefällst ihm, er sucht dich, gerade dich. Du kommst ihm wie gefragt. Simon, Simon. Als Jesus ihm das sagte, da war er noch so weit weg von der Versuchung. Da ist noch nichts passiert gewesen. Und er wusste, du wirst mich verleugnen. Simon, Simon. Gott will dir deine Schwäche aufdecken, rechtzeitig. Deshalb, bevor das passiert, musst du zuerst mal gewappnet sein im Herrn und im Herrn gewappnet werden. denen, die Gott lieben. Der Herr warnt uns und wir sollten auf die Warnungen Gottes hinhorchen. Simon, Simon, der Herr will dir helfen, dein Leben zu bewältigen, auf die Reihe zu bringen. Ausfallen würden sagen, gebacken bekommen, zu bekommen. Er will dir helfen. Deshalb, hör auf, bevor du aus dem Haus gehst, hör, was der Herr dir sagt. Hör auf die Impulse des Heiligen Geistes. Wir haben diese Tage gute Predigten gehabt, die solltest du anhören. Deine Identität in Jesus, göttliche Impulse, wie kriegt man die, wie verarbeitet man und wie bleibt man da drin? Weißt du, du hast noch offene Sehnsüchte. Und da kommt der Teufel. Ich weiß was für dich. Weißt du, das ist wunderbar, die Frucht macht klug. Musst du nicht zur Uni gehen, musst nicht studieren, du musst nur in diesen Apfel beißen und plötzlich hast du die Erleuchtung. Dann hast du einen LSD-Trip. Vielleicht war das eine LSD-Pille, was der Teufel da der Eva verabreicht hat. Dein Verstand wird, dein Bewusstsein wird erweitert. Ja, das verspricht er uns. Bewusstseinserweiterung, Gefühlserweiterungen, geistliche Erweiterung, Horizonterweiterung. Weißt du, der Teufel sieht, du bist offen und hast noch Bedürfnisse, deine Gefühle sind noch nicht befriedigt, du suchst noch ein bisschen Vergnügen dort und hier und so weiter. Er weiß deine Defizite. Er weiß genau, dass du noch nicht innerlich ausgefüllt bist mit dem oder jenem. Weißt du, du hast noch nicht den Frieden, den Gott dir geben möchte. Meinen Frieden gebe ich euch, nicht wie die Welt ihn gibt. Er weiß, dass du noch nicht darauf gekommen bist, dass du noch unzufrieden bist, noch nicht ganz geheilt bist, dass noch nicht all die der ganze Eiter aus den Wunden entfernt worden ist, dass du noch bitter bist in deinem Herzen. Er sieht, dass du ärgerst und mit deinen Augen blinzelst, dass du nicht richtig glücklich bist, dass du noch nicht richtig gesättigt bist. Er weiß das, dass du noch irgendwo einen Mangel hast. Es geht vielleicht sehr gut, aber du hast irgendwo noch ein Defizit, welcher Art auch immer. Er passt sehr gut auf, der Teufel. Er ist ein Spitzbub, ist ein Spion. Der guckt ganz genau, wo du noch innere Spannungen hast, wo du was vermisst, noch nicht ausgefüllt bist. Er weiß, wo du noch nicht alles hast, was Gott dir versprochen hat. Und dann sagt er immer wieder, und wie ist es mit dem? Und wie ist es mit dem? Und wie ist es mit dem? Er weiß deine Spannungen und dass sie noch nicht beseitigt sind. Er weiß, woran du leidest, was dein Kummer und deine Not ist. Satan weiß, was dein Problem ist. Der weiß besser als die Stasi, die KGB und was weiß ich, Securitas und die Amerikaner mit dir Überwachungssysteme. Der weiß ganz genau, was dein Problem ist und das noch nicht befriedigt ist, was du noch nicht vergeben hast, was du noch irgendwo im Herzen trägst. Er lässt vor dir ständig, und das ist das Schlimme, weißt du, du magst jemanden nicht und ständig ist die Person dir vor der Nase. Sitzt in der U-Bahn, gehst über die Straße, kommt, läuft auf die Straße. Und beim Einkaufen triffst du sich überall. Verstehst du? Der Teufel weiß, wer dich beleidigen und belästigen kann und soll. Ständig tritt er in Erscheinung. Plötzlich, selbst wenn diese Person gar nicht siehst, plötzlich schlägt die Zeitung auf. Mensch, das ist das Bild von der Person. Und immer wieder, so ärgert er dich, so verfolgt er dich regelrecht. Weißt du, du hörst immer nur im Hintergrund etwas. Und du siehst so, weißt du, dass du siehst, die Anfechtungen, die Versuchungen, der Teufel kommt ständig mit Versuchungen und Anfechtungen zu einem. Wenn er sieht, bei dir klappt es nicht, du hast keine Ruhe, bist noch hungrig, hier sind Steine. Was hältst du davon, wenn du aus diesen Steinen Brot machen würdest? Mach doch was. Du dankst vielleicht noch nicht Gott für dies und jenes. Geschwister, um hier diese Dinge loszuwerden, ich gebe dir ein Rezept ganz schnell nebenbei. Denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Dank dir für das Negative. Fang an, nicht nur für die positiven Dinge zu danken, dazu brauchst du nicht. Da muss ich dich nicht anhalten. Aber ich muss dich anhalten und dich ermutigen, fang an, für die negativen Dinge zu danken. Für die Arbeitslosigkeit, für den geringen Verdienst, für den Stress, den die Leute dir machen. Fang an, dafür zu danken. Und du wirst merken, du hast Ruhe. Sobald du anfängst zu danken, wirst du Ruhe haben. Danke, Herr, für diesen Piesacker. Gib einen Namen diesem Spitzbub. So, und dann lässt er dich in Ruhe. Bete Gott an. Und in dem Moment, das ist mein, weißt du, der Teufel legt alles drauf an, bet mich an, beug dich und ich will dir alle Reiche dieser Welt geben. Verstehst du, das ist die Versuchung, die letzte große Versuchung für uns Kinder Gottes. Bete mich an. Und was sagt Jesus? Nein, ich bete nur Gott an. Und wenn du Gott anbetest, muss der Teufel abziehen. Das ist klar. Weißt du, er pöbelt dich so lange an, macht dich so lange an, reizt und ärgert dich so lange, gibt dir keine Ruhe, bis du sagst, ich bete Gott an und rutsch mir den Puckel runter. Ich bete Gott an, Halleluja, Jesus, mittendrin im Leid, in der Schwierigkeit. Wir rühmen uns der Trübsale. Halleluja, jetzt kommt eine Operation und ich werde gesund nach Hause gehen. Egal, was passiert. Der Feind nervt dich. Der Feind nervt dich so lange und versucht dich zu zermürben, bis du etwas sagst und tust, bis dir der Kragen platzt. Er versucht dich so lange aus der Fassung zu bringen, setzt dich unter Druck, beleidigt und kränkt dich. Aber du solltest anfangen, ich liebe den Herrn, ich liebe den Herrn, ich liebe den Herrn, ich liebe den Herrn. Und wer und was kann mich von der Liebe Gottes scheiden? Weder hohes, tiefes, gegenwärtiges, vergangenes oder sonst noch was. So, der Teufel versucht dich so lange, dir zu sagen, was dir fehlt, was du brauchst, was du suchst. Und dass du das nicht hast, er versucht dich nur in seinem Machtbereich, in seine Zone hinzuziehen. Es gibt satanische Zonen. Nicht nur himmlische und göttliche Zonen, es gibt satanische Zonen auch. Und solange du noch nicht alles vom Herrn hast und den Herrn anbetest, versucht er dich immer wieder rüberzuziehen. Er versucht dich nur rüberzuziehen. Sitze nicht, wo die Spötter sitzen. Das ist ein ernstes Wort. Und glaub, das sind nicht nur für die Sünder, für die Gottlosen da draußen. Nein, das ist für Christen gesagt. Psalm 1 ist das Gesangbuch der Gläubigen. Oder Psalmen, die Psalmen. Das Gesangbuch der Gläubigen. Und das fängt gleich an. Sitzt nicht, wo die Spötter sitzen. Da steckt was drin. Das ist ein Geheimnis. Sitzt nicht da, wo die Rebellen sitzen. Du wirst merken, wenn du neben jemandem sitzt, der immer kritisch ist, der nicht glaubt, was gepredigt wird, der nicht aufs Wort Gottes eingeht, weißt du, was will das, was soll denn das und was und so weiter. Ständig wirst du abgelenkt. Sitzt nicht in der Nähe eines Diebes, da wirst du beklaut. Selbst wenn du alles in Sicherheit bringst. Sitze nicht da, wo kaputten Typen sitzen. Sitze nicht, wo Deprimierten sitzen. Stell dir mal vor, du bist freudig in Gott, du liebst den Heiland, du brennst für Jesus, aber daneben dir sitzt jemand. Verstehst du? Du kannst gar nicht auf das Wort Gottes hören. Verstehst du dieses Flennen? Wirst du abgelenkt? Da setz dich auf der andere Seite. Sitzet nicht, wo die Spötter sitzen. Dieses Wort, als ich so drüber nachdachte, das hat mich inspiriert. Sitzt nicht da, wo die Geizhälse sitzen. Nein, denen gebe ich nichts. Nur Zähnele schmeiß ich rein. Verstehst? Und wenn du siehst, dass sie nur Zähnele reinschmeißt, dann denkst du, warum soll ich denn 5 Euro reinschmeißen? Wenn der Zähnele reinschmeißt und so weiter. Du wirst irritiert, du wirst verführt. Deshalb sitzt nicht mit Menschen, die negativ sind. Ich will dir helfen. Gott will das Beste für dein Leben und er will, dass du von den Leuten wegkommst. Von diesem Pöbelvolk, von diesem Gesindel. Sitzt nicht bei diesen Unruhestifter. Weißt du, da gibt es Leute, die wackeln ständig mit dem Knie. Weißt du, du kannst dich nicht konzentrieren auf das Wort Gottes. So, ständig die wackeln. Und kann der nicht ruhig sitzen, 5 Minuten? Es gibt Leute, die können keine 5 Minuten ruhig sitzen. Und wenn du neben solch einem kranken, nervösen Menschen sitzt, wirst du auch nervös und krank. Und fängst an zu vibrieren. So. Sitzt nicht neben dämonisierten Menschen, die voller Teufel sind und Gespenster sehen und Geister sehen und was weiß ich, was sie alle sehen. Setz dich ein bisschen weiter weg. Setz dich von ihnen weg. Denn du möchtest nicht geisteskrank werden, besessen werden, nervös werden. Such nicht ihre Gemeinschaft, das färbt nämlich ab. In der Bibel heißt es immer wieder, für das Volk Israel natürlich, aber das gilt für die Gemeinde Jesu Christi, rührt nichts Unreines an. Gott will das Beste, deshalb du musst nicht alles berühren, alles in der Hand gehabt haben, alles gespürt haben. Wenn Gott uns etwas verbietet, dann hat er eine bestimmte Absicht. Denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten. Wenn er sagt, das ist nichts, wenn er dir was abratet, nimm das ernst. Nimm es ernst, denn er will nur das Beste. Er hat nicht Gedanken des Leides für dich. Er will nicht, dass du diesen Virus annimmst, diese Seuche, diese Krankheit. Gott hat gute Absichten mit dir, wenn er dich vor etwas warnt. Sagt er, weißt du, er gönnt mir gar nichts. Gott gönnt dir alles. Verstehst du aber, du musst nicht alles annehmen. Gott will nur dein Bestes. Deshalb nimm die Warnungen, die er gibt, die Ja, die Impulse, die er gibt, nimm dir ernst. Gott warnt dich vor deinem Unglück, vor deiner Krankheit. Weißt du, hinterher, ach, wenn ich das vorher gewusst hätte. Du hast gewusst, aber du hast nicht geglaubt. Weißt du, er warnt dich, damit du nicht irgendwo einen Super-GAU erlebst, abstürzt, dich vergiftest, verführt wirst oder was sonst noch. Weißt du, Gott will dich vor Betrüger warnen. Aber das ist so lieb, doch ein liebes Gotteskind. Weißt du, es gibt viele Schmarotzer. Es gibt viele Scheinheilige. Es gibt so viele Heiratsschwindler. Verstehst du? Ach, das ist so ein lieber Mann, so eine liebe Frau. Gott warnt dich vor Enttäuschungen und Verlusten. Denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge, die passieren, zum Besten dienen. Gott warnt. Und Gott wacht über dich. Und deshalb erlaubt er nicht alles. Und wenn du brauchst, wird er dir Tabletten geben, die jetzt vielleicht Gift sind. In Johannes 17, Vers 15. Jesus sagt, ich bitte nicht, dass du die Menschen aus der Welt nimmst, meine Jünger. Aber beschütze sie vor der Macht des Bösen. Beschütze dich. Und du musst dich beschützen lassen, natürlich. Das ist das andere. Gott bewahrt dich vor dem Bösen. Psalm 139, Vers 5. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine schützende Macht über mir. Dass du mich so gut kennst, so unbegreiflich ist das für mich, so hoch, so unergründlich ist mir dieses Geheimnis. Du wachst über mich und du weißt, was das Beste für mich ist. Gott will, dass es dir gut geht, dass dir alles gelingt, dass du ein Sieger bist, dass du ein Überwinder bist, dass du das Ziel erreichst. Gott will dir alles geben, was du brauchst. Er hat schon alles vorbereitet. Es ist schon alles da. Aber er kann dir manchmal vieles nicht geben. Und das muss ich hier sagen. Das passt vielleicht vielen Christen nicht. Gott kann uns manchmal vieles gar nicht geben. Warum? Weil du in falscher Gesellschaft bist. Stell dir mal vor, er gibt dir 1.000 Euro. Und da sitzt der Dieb daneben. Der nimmt das alles weg wieder. Wie gewonnen, so zerronnen. Also deine Feinde haben noch zu dir Zugang. Deshalb kann er dir nichts geben. Sie berauben dich, plündern dich aus. Das Problem bist du, weil du noch nicht in der Gnade Gottes bist, alleine im Herrn verliebt, im Herrn verloren. Du gibst dich noch viel zu viel mit deinen Feinden ab. Du redest mit ihnen, oh, das hat der Herr mir gegeben. Und schaut her, Leute, das hat mir der Herr gegeben. Denk an Hiskia. Und das hat der Herr in meinem Leben gewirkt. Und du wirfst die Perlen vor die Säue und nächstes Jahr kommen sie und holen es alles ab. Verstehst du, so ist es beim Hiskia gewesen. Wer sind das, diese Leute mit der fremden Sprache? Gott kann dir vieles nicht geben, weil du noch viel zu viel die Widersacher Gottes tolerierst, die es so sympathisch findest. Weißt du, das sind ja auch Menschen, die brauchen auch den lieben Gott. Ja, die sollen suchen, der liebe Gott ist für alle da, aber die können nicht auf meine Kosten leben. Weißt du, du machst zu viele Kompromisse und deshalb kann Gott seinen ganzen Segen nicht über dein Leben ausschütten. Das ist für Gott viel zu gefährlich. Wenn du dich anfängst, so in Überfluss und Fülle zu segnen, du wirst nur ausgeraubt. Und der Segen Gottes, das nur allein für die Heiligen ist, wird geschändet. Diese heiligen Gefäße nimmt dann der Nebukadnezar und lästert. Oh, guck mal, das und das und das. Das war im Tempel Jehovas. Gott traut nicht dem ganzen Gesindel um dich herum. Entschuldigung, aber so ist es. Satan hat genug Strippenzieher. Verstehst du, die sich da auf dich konzentrieren? Dieses Gesindel würde dir alles rauben, zerstören, vermasseln. Und deine Lage würde sich dann nur noch verschlimmern. Noch viel dramatischer würde die ganze Situation werden. Gott wartet ab, bis da alle weg sind. Und ich sage dir, wie Gott arbeitet. Ich kenne Gott ein bisschen. Ich möchte nicht sagen, dass ich Gott kenne. Aber ich kann Gott ein wenig. Gott will und wird dir alles geben, aber alles zu seiner Zeit. Denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zu seiner Zeit zum Besten dienen. Du musst zuerst einmal von deinen Feinden getrennt werden, von den Feinden Gottes, den Widersachen Gottes, den Gottlosen, diesem ganzen dummen Pöbel getrennt werden, von der Sünde getrennt werden. Und erst wenn das passiert ist, dann gibt Gott. Aber wie trennt der liebe Gott einen? Wie befreit er einen? Zuerst einmal, er will gebeten werden, Herr, erlöse mich von dem Übel, erlöse mich von dem Bösen oder von den Bösen. Erlöse mich. Und erst wenn der Herr dich befreit hat, dann kannst du anfangen, ihn zu bitten und zu sagen, Herr, du siehst, ich brauche das. Und er wird dir geben zu seiner Zeit, nicht zu deiner Zeit. Solange da noch einer irgendwo im Gebüsch sitzt und darauf wartet, bis der liebe Gott dir die Sache zuträgt oder einen Engel vorbeibringt. Weißt du, er versucht, eigentlich, Satan versucht alles Mögliche, um aufmerksam zu machen. Matthäus, das fehlt bei dir noch, das brauchst du noch, das musst du noch haben. Das weiß ich, das weiß der liebe Gott schon lange. Ehe sie bitten, wird er geben, heißt es in der Bibel. Er kennt uns von Ferne, unsere Wünsche. Weißt du, du sollst nicht mit dem Teufel, mit den gottlosen und ungöttlichen Menschen in Gespräch bleiben. Weißt du, der Teufel versucht uns festzumachen, dass er weiß, aha, um 12 Uhr kommt der Herr. Um 12 Uhr bringt er das vorbei. Und dann klaut er dir unterwegs die Sache ab. Du sollst nicht alles plaudern. Weißt du, du musst Gott überlassen, wann er bringt. Und Gott überrascht dich, wenn du nicht meinst und nicht glaubst. Satan will dich von den Segnungen Gottes abhalten, von deiner Berufung abhalten, dich von deinem Ziel abhalten und abbringen. Er will dich nur kaputt machen. Er meldet sich bei dir, immer wenn du bedürftig bist, wenn etwas fehlt, wenn du unproduktiv bist, wenn du unterentwickelt bist, wenn du dich aufregst. Weißt du, er macht Vorhaltungen. Ja, guck mal, du bist schwach. Dir fehlt Kraft aus der Höhe. Bet mehr. Du brauchst den Heiligen Geist. Gewiss, du brauchst den Heiligen Geist, aber du musst mal 10 Stunden nachsitzen oder 10 Tage mal nachsitzen, wie die Jünger am Pfingsten, nach Pfingsten. Der Teufel verstärkt noch das negative Gefühl in dir und disqualifiziert dich. Und Jesus will, dass du selbst diese Angriffe abwehrst. Das ist, was Jesus will. 10 Tage, sitz mal 10 Tage in Jerusalem. Und sie haben sich versteckt aus Furcht vor den Juden, diese Jünger Jesu. Dort, und da sitzen sie zusammen. Petrus, was denkst du, was sollen wir machen? Wir können gar nichts machen. Wir müssen auf Gott warten. Verstehst? Und erst als sie fix und fertig waren, ach, die sind jetzt untergegangen. Die Jünger Jesu, die Gemeinde Jesu, die Apostel, die gibt's nicht mehr. Und erst als der Teufel zugab oder eingestand, die gibt's nicht mehr, die sind schon ausgestorben, beginnt Gott zu arbeiten. Gott sagt, widersteht dem Teufel und ordnet euch Gott, beugt euch zu Gott und dann naht euch zu Gott. Zuerst müssen wir was tun, unser Verhältnis zu Gott überprüfen, in Kontakt zu Gott treten und unsere Beziehung zu Gott aufbauen, so intensiv und so herzlich, dass nichts mehr dazwischen kommt, dass der Teufel uns kein Keil mehr dazwischen schieben kann. Sobald das Verhältnis stimmt, reden wir mit Gott und Gott mit uns und wir bekommen Worte Gottes. Gott beginnt zu handeln. Wir bekommen so wie Jesus Rhema-Worte. Und weißt du, wo das passierte, wo er Rhema-Worte bekam? Als fast am Ende seiner Fastenzeit war. So in den letzten 36. Tag, da kam der Teufel. Es hungerte ihn. Mach Steine zu Brot. Satan ist ein Zerstörer. Der Zerstörer deines Lebens. Du musst ihn loswerden, zuerst einmal abschütteln, ihn in Grenzen weisen. Er soll hinter dir, nicht vor dir laufen und dich anführen. Er hat kein Recht, dein Leben zu bestimmen. Er muss hinter dir. Er ist nicht mehr der Herr deines Lebens. Du hast dein Leben Jesus übergeben. Du bist Kind Gottes. Und er ist nicht mehr deine Autorität. Er hat nicht mehr das Sagen in deinem Leben. Er hat kein Recht mehr in deinem Leben. Das muss dir bewusst werden. Und erst wenn das dir bewusst ist, Satan hat kein Recht in meinem Leben, dann kommen die Engel und fangen an zu dienen. Da passiert was Großes. So, der kann dich nicht kommandieren, befehlen, bedrohen. Nein, und du musst ihn auch gar nicht beachten und ernst nehmen. Wenn das so weit ist, dass du den Teufel gar nicht ernst nimmst, ihn ignorierst, da fängt Gott an zu arbeiten. Er hat kein Recht, dir Vorschriften zu machen. Er hat kein Recht, deine Gedanken zu beeinflussen, deinen Willen zu kontrollieren und deine Gefühle zu beeinflussen. Wenn das der Fall ist, egal heiß oder kalt, gesund oder krank, arm oder reich, spielt keine Rolle. Weißt du, wenn das dir alles egal ist, in dem Moment, wo dir alles egal ist, beginnt Gott zu arbeiten. Gott will dich qualifizieren, dich weiterbringen, das Beste für dein Leben. Denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten. Zuerst mal runter, runter, runter. Bruder, mal tut das, was predigst denn du? Heißt es nicht doch in der Bibel, rauf, 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 rauf. Ja, du kannst erst raufsteigen, wenn du runtergestiegen bist. Aus deinem Leben will Gott das Optimale machen. Er will dich in die Weite führen, in die Freiheit, heraus aus den Bedrängnissen. Gott will dich in die Unabhängigkeit und Freiheit bringen. Gott will, er will, dass du deinen Willen entfaltest. Aber zuerst muss dein Wille Gott ausgeliefert sein. Und zwar total. Die Selbstverwirklichung, das ist so Grenzfahrt. Weißt du, Ich muss mich selbst verwirklichen. Aber in dem Augenblick, wo ich mich selbst verwirkliche, ohne Gott, geht es bergab. Weißt du, Gott möchte den Anstoß geben, den Impuls. So, jetzt verwirklichst du dich. Jetzt machst du das und so weiter. Dann ist es von Gott, dann ist es richtig. Jede Selbstverwirklichung ohne Zustimmung Gottes ist Selbstzerstörung. Jede Selbstverwirklichung ohne Zustimmung Gottes ist Selbstzerstörung, endet in einer Katastrophe. Und die meisten blicken hier nicht durch. Sie denken, das ist doch so ähnlich, sie selbst verwirklichen. Ja, ich verwirkliche mich selbst. Nein, es ist nicht das Gleiche. Es sind zwei Paar Stiefeln. Alles, was ohne Zustimmung Gottes passiert, ist fremdes Feuer. Das bringt Tod statt Leben. Alles, was ohne seine Befürwortung, ohne sein Einverständnis, sein Auftrag geschieht, egal ob es fromm ist, aus der Bibel, es steht geschrieben. Der Teufel kam mit der Bibel. Aber es war nicht von Gott. Ist Selbstmord. Alles, was so ohne Auftrag geschieht. Nur Gott will das Beste. Er muss der Autor, der Urheber der ganzen Geschichte sein, der Anfänger, der Auslöser. Und dann kannst du erwarten, dass er auch vollendet die Sache. Die Idee, der Impuls oder Inspiration oder was wir auch gestern gehört haben, muss direkt von oben kommen, muss vom Herrn inszeniert sein, muss vom Herrn veranlasst werden. Der Herr muss dich anschubsen. Vom Herrn muss es vorbereitet sein. Veranlasst und dann erst ist es richtig. Es ist eine Kleinigkeit, aber es hat eine große Auswirkung, furchtbar große Auswirkung. Leben und Tod steht hier auf dem Spiel. Fremde Feuer bringt Todesstrafe. Oh, das ist doch egal, ob ich diese Kerze nehme oder die andere nehme. Weißt du, wichtig ist, wer hat die Kerze angezündet? Hat es der Herr angezündet, die Sonne, also wie jetzt die Israeliten da, oder habe ich nur mit einem Streich oder mit Stein das Feuer gemacht? Wie ist das Feuer entstanden? Der Feind will dich verleiten, eigenmächtig zu handeln, nachzuhelfen. Sprich doch, dass die Steine Brot werden. Du hast ja die Autorität, eigenwillig handeln. Gott will selber geben. Das ist denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Gott will dir selbst den Impuls geben. Du musst nichts nehmen, dich selbst bedienen. Beim Heiland gibt es keinen Selbstbedienungsladen. Verstehst du das? Es wird euch gegeben werden. Und ich sage dir noch etwas, was dir hilft, was ich mache, muss ich ja nicht machen. Du musst mir nicht kopieren. Finde deinen eigenen Weg. Weißt du, Gott gibt, ohne dass wir bitten und betteln. Wir müssen nicht betteln. Oh, Heiland, ich brauche das, ich muss, ich brauche jetzt. Nein, du musst nicht bitten. Er weiß, was du brauchst, noch ehe du bittest. Ehe du rufst. Gott weiß, was dir fehlt. Er gibt das dir das Rechtzeitige. Rechtzeitig. Du musst ihn nur anbeten. Verstehst du mich? Dann kommt das Richtige zur richtigen Zeit. Ehe du bittest. Wir betteln viel zu viel. Wir sollten aufhören zu betteln. Kinder Gottes sind keine Bettler. Im Neuen Testament gibt es keine Bettler. Die wurden geheilt. Oder nicht. So, Gott mag keine Bettler. Gott selbst füllt unseren Mangel aus mit seinem Reichtum. Er sieht, Mensch, bei dem ist alles verloren. Da muss ich was nachhelfen, nachschicken. Wir müssen Gott nur anbeten, ihn ehren, ihn groß machen, ihn bekennen, proklamieren. Und dann passiert all das, was du brauchst, automatisch. Ohne Übertreibung. Test es. Und Satan weiß, sobald du Gott anbetest, kriegst du alles, was du brauchst. Alle Reiche. Alle Bereiche. Gott gibt dir Macht über alle Mächte. Wenn du ihn anbetest. Macht über alle Bezirke. Gott will dein Überleben, dein Durchkommen, deine Rettung, dein Fortschritt, dein Wachstum, deine Reife. Aber du musst ihn anbeten. Du musst nicht beten, lieber Gott, lass mich wachsen. Weißt du, wenn du richtig zu Gott stehst, schießt du wie eine Rakete hoch. Du wirst immer größer und größer. Durch die Anbetung nimmst du mit Gott Kontakt. Und du bekommst alles, was du brauchst. Das weiß der Teufel ganz genau. Und deshalb versucht er, der Teufel versucht raffiniert mit allen möglichen Tricks, dein Anbetungsleben zu zerstören. Weißt du, du willst Gott anbeten, da klingelt das Telefon. Du willst Gott anbeten, kommt der Kaminfeger. Du willst Gott anbeten, da steht jemand an der Tür. Du willst Gott anbeten, da ist eine Fliege drin. Oder da siehst du plötzlich beim Anbeten die Spinne irgendwo an der Decke. Und dann wirst du so abgelenkt mit der Spinne, dass du nicht mehr anbetest und vergisst das Anbeten. Oder du willst Gott anbeten und dann kommt ein Brief nach oben oder eine Mail, die dich so kränkt, beleidigt und belästigt. Der Teufel versucht, alles Mögliche dran zu setzen, um dich in deiner Anbetung zu stören. Und das ist, was er möchte. Wenn er dein Anbetungsleben gestört hat, dann wirst du nichts kriegen, was du brauchst. Aber wenn du Gott anbetest und trachtest zuerst nach dem Reich Gottes, so wird euch solches alles zufallen. Kommt von selbst. Satan sitzt da und beobachtet dein Anbetungsleben und versucht, dein Anbetungsleben auszuhöhlen. Deine Zeit gehört Gott. Und er versucht dir, diese Zeit zu nehmen, die du Gott zur Verfügung stellst. Ich will Gott anbeten, ich will ihn loben und preisen. Er versucht, dich geistlich zu stören, dich abzulenken. Er versucht, deine Verbindung mit Gott zu unterbrechen. Dann durch falsche Lichter, durch falsche Offenbarungen, durch falsche Betonung, durch falsche Impulse, durch falsche Visionen. Und dann lenkt er ab und sagt, oh, da habe ich noch eine Verheißung. Wo ist diese Verheißung? Vergiss es. Wenn Gott in deinem Leben etwas installieren will, er wird es installieren. Er weiß, was dir fehlt und nicht fehlt. Er will deine Beziehung nur zu Gott stören. Durch falsch verstandene Gottesworte, durch Überbetonung irgendwelcher biblischen Wahrheiten. Er stört dich durch Menschen, die die Gnade verloren haben, die nicht in der Gnade sind, die Gottlosen. Deshalb sitzt nicht da, wo die Gottlosen sitzen. Weißt du, da kommen so Wölfe im Schafpelz. Sehen wunderbar aus, fett und wuschelig und kuschelig, wie die auch immer sind. Sehen ganz toll aus, aber sie haben die Salbung verloren. Sie dienen Gott nicht mehr. Und das sind die Menschen, die dich krank und kaputt machen. Wölfe im Schafspelz, die wollen dich vom Weg abbringen. Die machen dir Angst und bringen dich zum Zweifeln. Gott will, dass es dir gut geht, deiner Seele, deinem Leib und deinem Geist. Weißt du, du musst die Philosophie Gottes kennen. Was ist die Philosophie Gottes? Gott lässt äußerlich einem schlecht gehen. Hör zu. Damit die Räuber dich nicht nachjagen. Mein Vater hat immer so einen frommen Spruch gehabt, einem leeren Sack läuft kein Dieb nach. Er lässt dich ganz arm sein. Er lässt dich ganz einfach sein, ganz unkompliziert sein. Weißt du, er sieht, Mensch, dem geht so schlecht, was soll ich noch bei dem? Was soll ich von der? Verstehst du, da ist nichts mehr zu holen. Und wenn du in der Wüste bist, wird dich niemand mehr verfolgen. Der Feind geht nicht freiwillig in die Wüste, glaub mir das. Wenn du schon eine Last trägst, dann wird dir keine weitere Last aufgelegt. Verstehst du? Und deshalb lässt Gott diese Dinge geschehen. Denen, die Gott lieben, dienen diese Dinge zum Besten. Wenn du schon nichts hast, kann dir auch nichts mehr weggenommen werden. Wenn um dir Krach ist, Lärm ist und so weiter, dann hörst du nicht mehr das ganze Gedröhne, Getöse. Wenn es schon sowieso genug Krach ist, dann, weißt du, wenn so viel Krach ist, ich habe in der Schmiede mal gearbeitet, als im Werkzeugbau, du, da ist so Krach, da kannst du Selbstgespräche führen, da kannst du alles machen, das hört kein Mensch. Die tragen alle Ohrenschützer. Du verträgst, weißt du, wenn nur um dich Krach ist, dann kannst du mit dir selbst dich beschäftigen, ungeniert mit dir selber reden, Selbstgespräche führen. Niemand kritisiert dich. Gott will dein Bestes. Er will, dass du die ganzen gottlosen Menschen abschüttelst, abhängst und sich von ihnen trennst. Und das macht er automatisch durch die Ereignisse, Tagesereignisse um dich herum. Gott macht so, dass du deine Hände gar nicht schmutzig machen musst. Ich sag euch, wie der liebe Gott das macht. Da gehen die Leute von selber weg. Die gehen von selber weg. Gott will einfach dafür sorgen, dass du entledigt wirst und befreit wirst. Gott sagt, ich will für dich streiten und du sollst nur eines, Stille sein. Stille sein. Weißt du, wie schwer das für Pfingstler ist, stille zu sein, nicht zu schnattern, nicht in Zungen zu beten die übrige Zeit? Die fallen vom Stuhl runter, womöglich, schlafen noch ein. Stille sein. Du sollst stille sein. Weißt du, was das heißt, stille sein? In der Situation, wie erlöst mich Gott, wie hilft uns Gott? Gott will das Beste für dein Leben. Du sollst die Dinge verkraften, hinnehmen, ruhig sein. Naja, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Amen. Und du gehst weiter. Du haderst nicht mit Gott, stellst Gott nicht in Frage. Du musst es nur akzeptieren, dass es so geschehen ist, wie geschehen ist. Du hättest gerne verhindert, aber du konntest nicht verhindern, selbst wenn du es wolltest. Gottes Wege sind manchmal sonderbar, ihr Lieben. Seine Methoden sind jedes Mal anders. Und du kannst dich nicht, gestern hat er es so gemacht und heute muss er es so machen. Nein, er geht neue Wege, ungewöhnliche Wege mit jedem Einzelnen. Wenn Gott dich führt und an dir arbeitet, da ist so wichtig, dass du nicht religiös wirst. Verstehst? Wenn du nicht spürst und nicht siehst, viele Christen, viele Pfingstler fangen an, in Sprachen zu beten. Sei still, heißt es in der Bibel. Sei still. Weißt du, die Religiösen, hör nicht auf die, was sie dann raten und dir sagen. Da gibt es so viele Religiöse und da kann selber ein Religiöser werden. Die Freunde Hiobs, die haben nur fromme Philosophie gehabt. Die schnattern, sie argumentieren mit der Bibel. Der Herr sagt es so, der Herr macht es so. Und sie argumentieren womöglich mit Offenbarungen. Meistens sind es solche Leute, die mit dir reden, deine Freunde, die selbst Hilfe brauchen, die selbst verloren sind. Und die wollen dir helfen, die wollen dich beraten, die wissen selber nicht, wie es weitergeht. Es sind Menschen, die selbst Rat suchen und die wollen dich jetzt beraten. Es sind Menschen, die selbst in der Grube sitzen und nicht wissen, wie sie rauskommen. Und die wollen dir den Weg zeigen, wie man aus der Grube rauskommt. Es sind Menschen, die selbst keine Identität haben, keine Ahnung haben und Schwächlinge sind. Und die wollen dir zeigen, wie du stark in dem Herrn bist und sein solltest. Und am Schluss von der ganzen Geschichte muss Hiob für seine Freunde beten. Die sind selber krank und bedürftig. Seine angeblichen Freunde waren Menschen, die selbst nicht weiter wussten, verzweifelt waren, am Ende waren, fertig waren, nichts mehr konnten, verletzt waren oder was auch immer ist, selbst Trost brauchten. Und die wollen dann andere trösten. Den armen Hiob in sein Elend. Der Hiob hat nachher die Leute getröstet. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Du siehst, wir müssen so weit kommen, dass wir mit Gott unser Kontakt haben. Gott selbst hatte den Hiob gehalten und Gott selbst hat ihn gesegnet, weiter gesegnet. In deinem Elend kann nur einer helfen, das ist der Herr. Denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. In deiner Not kann nur Gottes Macht sich offenbaren und nur Gottes Macht bringt dir weiter. Und selbst wenn du auf dem Boden liegst und selbst wenn du nicht nur noch auf alle vier kriechst, weißt du, du kannst dich selbst nicht befreien. Der Herr muss es tun. Der Herr muss es tun. Wenn du wirklich Hilfe brauchst, wird Gott selbst als Helfer kommen. Denn Gott ist ein Helfer für die, die keinen Helfer haben. Ich will nur sagen, weißt du, Menschen, die wirklich gelernt haben, von Gott abhängig zu sein, die bilden sich nichts mehr ein. Die wissen, alles, was wir sind aus Gnaden und Gnade ist. Und ich rühme mich meiner Schwachheit. Ich bin gar nichts. Er ist alles. Denen, die Gott lieben, dienen all Dinge zum Besten. Viele deiner Helfer stehlen nur dem Herrgott die Zeit. Weißt du, wenn du die ganzen Helfer abwimmeln könntest und abweisen könntest, hättest du viel mehr Zeit, mit Gott zu reden. Aber die zerreden die ganze Zeit mit ihren Philosophien und reden tot, anstatt zu beten. Du hättest schon viel mehr erreicht, wenn du die Zeit mehr zum Beten verwendet hättest. Gott wirkt in der Stille. Weißt du, wo Gott wirkt? Hier, in der verschlossenen Kammer. Gott arbeitet nur dann, wenn wir allein sind. Das ist, wie ich entdeckt habe, wie Gott arbeitet. Wenn ich ganz allein bin, da fängt an, Gott zu wursteln. Entschuldigung, aber das macht er. Das merke ich gar nicht, wie er da an mir arbeitet und rumdoktert. Aber solange noch jemand daneben steht, wird der liebe Gott nichts machen. Er kann nichts tun, denn er will sich nicht blamieren. Und er blamiert sich nicht. Gott wirkt an dir, behandelt dich, wenn ihm niemand zuschaut. Nachts. Im Stillen. Wenn alle weg sind. Weißt du, und Gott behandelt dich. Und jetzt, ich sage noch etwas, Pfingstern und Leute, die gerne Zeugnis geben. Gott behandelt dich erst dann, wenn niemand mehr erfährt, dass du behandelt worden bist. Bei welchem Arzt? Durch welchen Meister? Komisch, was ich sage. Er wirkt in der Stille, in der Einsamkeit. Und dort bist du am produktivsten, in der Stille. Da bist du am leistungsfähigsten, da bist du am heiligsten, in der Stille, in der Einsamkeit, in der Wüste. Da bist du am gläubigsten, da kannst du Berge versetzen. Du glaubst gar nicht, was du alles kannst, wenn du allein bist. Aber sobald jemand da ist, der dir zuhört und zuschaut, bist du ohnmächtig. Stotterst, gackst und was weiß ich sonst noch. Nur Gott will dein Bestes. Er ist dein Vater und er versteht dich. Dich verstehen nicht einmal deine Brüder und Schwestern. Als der verlorene Sohn nach Hause kam, der wurde von seinem Bruder nicht verstanden. Was will der Lump da? Dieser Ganove da, der alles verfressen und verhurt und verbockt hat. Weißt du, du brauchst jemanden, der mit dir Mitleid hat, der das alles schon durchlebt hat und das alles kennt. Der Vater ist es, der Mitleid mit dir hat. Und nur der Vater steht zu seinem Jungen. Alle anderen, die machen ihm nur Vorhaltungen, Vorwürfe, so wie die 37 Kapitel im Hiob-Buch, die klagen dich an, gehen mit dir ins Gericht, machen die Vorschriften, heucheln dir was vor, spielen dir Theater vor. Und sie meinen gut mit dir, Aber ihre Güter kannst du vergessen. Der Einzige, der wirklich gut mit dir meint, ist der Herrgott. Und weißt du, die Liebe Gottes musst du nicht verdienen oder abarbeiten oder bezahlen oder erbetteln oder erkämpfen. Gott liebt dich, so wie du bist. Er liebt dich, wie du bist. Kannst du Amen sagen? Bist du einverstanden? Gott liebt dich. Weißt du, er liebt dich, weil er dich von Anfang an gewollt hat, so wie du bist. Und sobald du dich veränderst und nach der Schablone der Menschen und dich in eine Schablone hineinpressen lässt, liebt er dich nicht mehr. Der sagt, dich habe ich nicht so gewollt. Ich muss dich aus dieser Schablone rausholen zuerst einmal. Lass deine Beziehung zum Vater Gott von niemand unterbrechen. Gott liebt dich, auch wenn dich die anderen aufgegeben haben, auch wenn sie dich abgeschrieben haben, auch wenn du hilflos am Boden liegst und denen vielleicht noch eine Last bist. Gott liebt dich. Und zwar von Anfang an, bis zum Schluss. Geh mit Gott weiter. Diese Botschaft hat Gott mir diese Tage gegeben. Geh einfach weiter mit Gott, auch wenn es nichts besser wird. Denn denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten. Geh weiter. Auch wenn kein Wunder passiert. Mit Gott gehen bedeutet leben, gegen den Strom zu schwimmen, gegen den Zeitgeist anzugehen. Geh weiter mit Gott. Unbeirrt, lass dich nicht beirren von deinen Gefühlen, deinen Eindrücken, deinen Meinungen, den Umständen ringsherum. Lass dich nicht aufhalten, was du gerade durchmachst, durch die Aufregung, den Skandal da, die Schande, das Eklat oder die Affäre. Lass dich nicht stören von diesen ganzen Geschichten. Geh weiter. Geh weiter, leb weiter. Tu deine Arbeit, wie du bisher getan hast. Lass dich durch nichts aufhalten. Lass dich deswegen nicht von Gott abschneiden, dass du Gott absagst. Guck mal, das kommt die Frau Hiob. Sag doch deinem Gott ab. Lass dich durch all die Dummheiten ringsherum, deine und Fremde, dich nicht von der Stromversorgung abschneiden. Weißt du, der Strom wird fließen. Der Segen wird da sein. Lass dich nicht abschneiden. Gott will nicht den Tod des Sünders, sondern dass er lebe und sich bekehre. Gott will, dass du und dein ganzes Haus gerettet werden. Lass dich nicht entmutigen. Also guck mal, jetzt gehen die alle schon in eine Disco, gehen so, die pumpen sich voll mit Rauschgift. Was die alles machen, die schmeißen das Geld zum Fenster raus. Gott will, dass du belastbar bist, dass du Dinge hinnimmst, dass dein Immunsystem stark ist, dass du nicht hilflos durchs Leben kriechst auf alle vier oder wackelig auf deine Füße stehst. Gott will, dass du stark bist, männlich. Und mutig. Gott will, dass du nicht gleich bei dem kleinsten Windstoß umkippst und gleich gekränkt bist und gleich verwirrt bist. Was ist mir passiert? Puh, die haben es nur blind an dir entfernt. Das ist alles. Aber du denkst, jetzt haben sie dir, was ganz Schlimmes gemacht. Weißt du, da verfällst du in Depression und kommst gleich verloren vor. Gott will um dir eine schützende Mauer bauen, so eine Ozonschicht. Weißt du, die Dinge kommen an dir ran und die prallen an dir ab. Schmelzen und kommen gar nicht zu dir rein. Deshalb, das ist Rettung. Rettung ist, dass du siehst, Gott steht hinter mir, hinter den Kulissen. Er fängt mich ab. Und Gott arbeitet auf Zeit. Hörst du mir zu? Gott arbeitet auf Zeit, weil er hat sehr viel Zeit. Er hat nur für uns die Zeit gemacht. Gott braucht keine Zeit. Er hat die Ewigkeit. Und Gott arbeitet auf Zeit. Er weiß, mir läuft nichts davon. Er will deine Terroristen zermürben, die um dich herum sind, sie fertig machen. Er will, dass du total, komplett von ihnen erlöst wirst. Gott arbeitet gründlich. Deine Terroristen, die werden eines Tages selbst sich die Zähne ausbeißen und dann suchen, wo ist mein Gebiss geblieben. Gott will das Optimale auf seinem Leben. Er will perfekte Dinge in deinem Leben schaffen. Was Gott uns einmal gegeben hat, was er sich mal mit uns vorgenommen hat, das führt der auch zu Ende. Denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge bis zum Schluss, zum Guten, zum Besten. Denk an Josef. Weißt du, Josef wurde verkauft, er war beim Potiphar, aber er ging, nachdem er im Gefängnis war, nie mehr zurück zum Potiphar. Im Gegenteil, Frau Potiphar gibt ihm diesen Becher, guckt, darf nicht mal ihm in die Augen gucken und sagen, Majestät, das ist für Sie. Er ging nicht mehr zurück ins Gefängnis. Deshalb ist so wichtig, gib dich nur mit Gott ab. Im Sprüche 13, Vers 20, natürlich in einem Zusammenhang, aber kannst auch auf Gott beziehen. Wer mit Weisen umgeht, wird weise. Wer mit Geistlichen umgeht, wird geistlich. Wer mit Engherzigen umgeht, wird engherzig. Wir können da so viel daraus machen, eine ganze Predigt für sich, aber ich habe nicht die Zeit. Gott hat es zugelassen. Und du bist bei Gott in seinen Händen und niemand kann dich aus seiner Hand reißen. Er arbeitet. Er arbeitet langsam, manchmal viel zu langsam für mich. Ich könnte ein bisschen schneller gehen, aber tut mir leid, es ist so. Und du wirst von ihm versorgt, von ihm getragen, von ihm bearbeitet, von ihm ja, gewickelt. Alles miteinander. Und der Vater ist an dir interessiert, an deinem Leben. Noch eine ganz kleine Geschichte, noch ganz schnell. Weißt du, der Teufel hat um den Leichnam Moses gestritten. Steht in der Bibel. Der Teufel hat um den Leichnam Moses gekämpft. Nicht einmal einer Leiche gibt er Ruhe. Nicht einmal einer Leiche gibt er Ruhe. Und wir sind gestorben, mit Christus begraben und. Und deshalb gibt er uns auch keine Ruhe. Er streitet um den Leichnam. Und das Geheimnis ist, und Gott vergrub den Moses. Der Teufel kam nicht ihm bei. Verstehst, was kann eine Leiche tun? Eine Leiche kann sich nicht mehr strampeln, kann nicht mehr wehren, kann nicht mehr beten, kann nicht mehr glauben, kann nicht mehr positiv bekennen, kann nicht in Sprachen beten. Eine Leiche ist tot. Und Gott hat für ihn gestritten, für diese Leiche. Und Gott begrub ihn. Und dann sehe ich nach Jahrhunderten plötzlich Moses, Elia und Jesus und Petrus und die Aposteln auf dem Berg Gottes und sie sind alle lebendig. Und ich spreche miteinander über den Ausgang der Dinge. Weißt du, wir sind Leichen in dieser Welt. Du und ich, wir sind gestorben in dieser Welt, abgeschrieben. Aber Gott sorgt dafür und Gott kämpft dafür. Michael stritt über den Leichnam Moses. Gott will dein Bestes, deine Vollendung. Weißt du, dass du plötzlich sofort mit Jesus zusammen auf dem Berg Tabor stehst und den Herrn preist und redest mit dem Herrn. Deshalb hab keine Angst, ich schaffe das nicht. Mit Gottes Kraft schaffst du. Denn Gott ist, der dich trägt. Gott ist, der dich drüber leitet. Gott ist, der dich begräbt. Du kannst dich selber nicht immer vergraben. Wenn du tot bist, fällst du irgendwo hin und dann müssen andere dafür sorgen. Und so war es bei Moses. Und so wurde Moses vom Herrn beerdigt, auf seine Art und Weise. Und Gott hat ihn rübergebracht und mit Jesus ist er auf dem Berg Tabor. Und ich sage dir eines, du kannst in deiner Seligkeit überhaupt nichts tun. Du kannst dich nur in der Gnade Gottes fallen lassen und sagen, hier bin ich, Herr. Und du kannst stilles sein und der Herr kann für dich streiten und wird für dich streiten auch. So Psalm 34, Vers 6 noch ganz schnell. Als der Elende, der arme Mann schrie, hörte ihn Gott und er rettete ihn. Und er rettete ihn aus seiner Not, als er schrie. Hast du schon mal gesehen, wie ein Kind zur Welt kommt? Ein Kind kommt zur Welt und das Erste, was er machen muss, da muss er schreien. Und wenn er nicht schreit, kriegt er einen Klaps. Und das Schreien ist ein Zeichen des Lebens. Das Schreien ist ein Zeichen des Lebens. Du musst schreien. Und der Herr errettete ihn aus der Grube, aus der Falle, aus dem Elend, was er auch immer gewesen ist, aus der Not. Schrei. Und das ist das Erste, was du tun solltest, wenn du in Schwierigkeiten bist, wenn du dich bekehrst. Von Saul von Tarsus heißt es in Damaskus, wo er dort ist, siehe, er betet. Das war Schreien als Blinder. Siehe, er betet. Gott will dich erretten. Er hat dich nicht vergessen. Er lässt dich nicht allein. Er lässt dich nicht hängen. Deine Rettung, deine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Du verstehst Gottes Wege jetzt nicht. Ich war so beeindruckt, ich war noch junger Christ, ein paar Jahre gläubig, haben wir Besuch in unserer Gemeinde gehabt. Aus dem Ruhrgebiet hat ein Bruder ein Zeugnis gegeben, ein Bergarbeiter, und er hat erzählt, was ihm passiert ist im Bergbau. Da sitzt er da, er war fromm und hat den Spitznamen gekriegt, Römer 8, 28. Und dort steht, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Und da sitzt er da mit seinem Essbeutel für den ganzen Tag unten unter der Erde, sitzt er da. Und dann kommt so ein großer Köter vorbei. Und einer seiner Kumpels, der Spötter, nimmt diesen Beutel und gibt dem Hund. Und da hat es gut nach Wurst gerochen. Also gutes Mittagessen war dabei. Und dieser Köter nimmt diesen ganzen Beutel und rennt zum Park raus. Unser Bruder springt auf und jagt nach und regt sich auf. Das sind meine Kumpels, das sind meine Freunde und. Und findet endlich auf dem Parkplatz den Hund und nimmt dem Hund den Beutel weg. Und dann kommt er zurück und sagt, heute kann ich nicht mehr runterfahren, mein Korb ist schon in die Tiefe gegangen, also ich muss heute unbezahlten Urlaub nehmen. Ja, aber Römer 8, 28, Herr, du weißt alle Dinge. Alle Dinge dienen zum Besten. Auch jetzt, dass meine Freunde mich so in die Pfanne gehauen haben, dass ich sowas mit dem Beutel erlebt habe. Und er kommt, und dann kommt schon der Betriebsleiter auf ihn. Wie? Sie sind der Einzige, der überlebt hat. Der ganze Korb ist in die Tiefe abgestürzt und dieser Bruder war der Einzige, der überlebt hat. Dann hat er gewusst, Römer 8, 28. Da hat er gewusst, jetzt trage ich mit Recht diesen Namen und ich bin stolz auf diesen Namen, diesen Spitznamen. Römer 8, 28. Denen, die Gott lieben, dienen zum Besten. Auch die Missgeschicke, auch die Menschen, wo die dich an deinem Stuhl sägen und Kollegen, die dir Schwierigkeiten machen. Römer 8, 28. Und du wirst begreifen, dass du mit Recht diesen Namen trägst. Römer 8, 28. Gott möge uns segnen. Lass uns aufstehen und lass uns ins Gebet gehen. In meiner Bibel heißt es im Psalm 34 noch, wer dem Herrn vertraut, bei dem Herrn treu bleibt, der wird durch große Nöte gehen, aber der Herr befreit ihn durch alle diese Nöte. Der wird durch große Nöte gehen, dem wird nichts erspart bleiben, aber der Herr bewahrt ihn in all diesen Nöten. Halleluja. Wir wollen den Herrn anbeten. Vater, ich danke dir, dass du deine Kinder führst. Auch unverständliche Wege, ungangbare Wege, unpassierbare Wege. Du führst deine Kinder und wir gehen diesen Weg. Und ich weiß, Römer 8, 28, alles dient mir zum Besten. Uns, der ganzen Gemeinde, den Gläubigen, die dein Wort heute Morgen gehört haben, dient alles zum Besten, Jesus. Wir verstehen deine Wege nicht, aber es ist alles gut. Wenn eine Tür zugeht, geht eine andere irgendwo auf. Und du hast noch so viele offene Türen für uns. Wenn eine Möglichkeit aus einer Möglichkeit nichts wird, du hast noch andere Möglichkeiten für deine Kinder, Herr. Du bist nicht ratlos. Wir haben heute Morgen auch gesungen, du bist Wunderrat, ewig Vater. Und das bleibst du in alle Ewigkeit. Halleluja. Amen. Praise God.